SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Willkommen. Es ist Sommer und auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehen in die Ferien. Doch ob im Strandkorb, im Freibad oder auf dem heimischen Balkon, mit guten Büchern ist Urlaub natürlich doppelt so schön. Die Literaturredaktion von SWR 2 gibt Ihnen deshalb heute Lesetipps. Außerdem hören Sie zwei lange Gespräche, in denen es auch ums Reisen geht. Zuerst streift Matthias Göritz mit uns durch die slowenische Lyrik. Slowenien ist dieses Jahr ja Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Und dann erzählt die Biografin Anne Häming von Wilhelm Joost, dem berühmten Reisenden und Ethnologen, auf dessen Sammlung das Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln zurückgeht. Zwei neue Joost-Bücher sind gerade erschienen. Die Musik kommt ganz sommermäßig von Frank Fröhlichs Album Postkarten an B. Bevor wir mit den Lesetipps starten, zuerst einmal ein dicker Glückwunsch. Diese Woche wurde der Georg-Büchner-Preis vergeben, der schickste Literaturpreis im deutschen Sprachraum, denn der zeichnet nicht nur ein einzelnes Buch, sondern gleich ein ganzes Werk aus. Ein Adelstitel, ein Ritterschlag. Und 50.000 Euro gibt's noch dazu. Dieses Jahr wurde Lutz Seiler ausgezeichnet. Seiler habe, Zitat, als Romancier und als Dichter zu seiner eigenen unverwechselbaren Stimme gefunden, melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition. So formuliert es die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Seiler wurde berühmt durch seine Wenderomane Crusoe und Stern 111. Doch er ist auch Lyriker. Hören Sie ihn hier mit einem kleinen Lob auf die Schreibhand.
Morgenrot und Knochenaufgänge. Morgenrot und Knochenaufgänge. Stunde Null im Habitat. Der sogenannte Affenmensch sitzt in der Savanne und kann nichts sehen. Das Gras ist zu hoch. Dann das Knacken, hörbar, in den Kapseln, ein Druck, ein Griff nach der Geschichte. Daumen und Zeigefinger kommen zusammen. Die Schreibhand entsteht, 10.000 Jahre vor dem aufrechten Gang.
Ein Ausschnitt aus dem Lesenswert-TV-Gespräch mit Lutz Seiler, aufgenommen im Peter-Huchel-Haus in Wilhelmshorst bei Potsdam. Ein Haus, das Seiler leitet. Den ganzen Film finden Sie auf swr2.de. Ja, raus aufs Land. Wir kommen jetzt zu den Sommerlesetipps, die ich bereits angekündigt habe. Alles gute Bücher, einige neu, viele schon etwas älter. Alle empfohlen von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion. Und das Beste, sie alle tragen den Sommer im Titel. Den Anfang macht ein Gymnasiallehrer namens Beck. Der ist frustriert und muss dringend mal raus. Hören Sie selbst.
Ich bin Nina Wolf, ich bin Literaturredakteurin beim SWR und ich empfehle Ihnen als Sommerlektüre ein Buch von Benedikt Wells. Das Buch heißt Becks letzter Sommer und ist bei Diogenes erschienen. Benedikt Wells kennen Sie wahrscheinlich schon, er ist ja ein bisschen der Everybody's Darling der deutschen Gegenwartsliteratur. Und sein Debütroman Becks letzter Sommer dreht sich um einen Musiklehrer, der eigentlich lieber Rockstar geworden wäre. Aber wie das Leben so spielt, ist daraus nichts geworden. Er unterrichtet an einem Gymnasium und kann weder seine Schüler noch sich selbst so richtig leiden. Robert Beck ist keine Figur zum Liebhaben, ihn umgibt eine gewisse Arschlochhaftigkeit und die bekommen vor allem die Frauen in seinem Leben zu spüren. Einen Ausweg aus seiner Misere denkt er gefunden zu haben, als er sich Rauli, einem Schüler, widmet, bei dem er ein großes Musiktalent entdeckt. Wenn Rauli Gitarre spielt und singt, denkt Robert Beck, wow, da sitzt jetzt der neue Bob Dylan vor mir. Und im Buch dreht es sich um Beck, Raulis startende Musikkarriere und es gibt auch noch einen Roadtrip. Aber was macht dieses Buch zu einem Sommerroman? Das sind mehrere Dinge, aber vor allem ist das eine Szene, in der Robert Beck in einer kleinen italienischen Stadt unterwegs ist. An einem Haus sieht er ein Schild hängen, zu verkaufen steht da und er malt sich aus, was jetzt wäre, wenn er sein ungeliebtes Leben zurücklassen würde und in diese kleine Urlaub stattziehen würde. Das ist ja so ein Gedankenexperiment, das man selbst aus dem einen oder anderen Sommerurlaub so kennt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hat wahrscheinlich jeder schon mal in Gedanken durchgespielt, so wie Benedikt Wells in Becks letzter Sommer. Ernst gemacht hat einst Christa Wolf, als sie in den 70ern das politische Ostberlin verließ und rauszog nach Mecklenburg. Zusammen mit ihrem Mann und anderen Autoren und Künstlern in die Kolonie Drispet. Später schrieb sie darüber ein Sommerstück.
Mein Name ist Frank Hertwig, ich bin Leiter der SWR Literaturredaktion und das Buch, das ich mitgebracht habe, heißt Sommerstück und ist von Christa Wolf, einer der großen Autorinnen der DDR. Es ist 1989 erschienen, also im Jahr der Wende, aber geschrieben wurde es schon Ende der 1970er Jahre. Es ist ein Schlüsseltext, es bezieht sich also auf reale Ereignisse und Orte. Der Ort, der dahinter steht, ist eine Künstlerkolonie in der DDR bei Schwerin und dort haben in den 70er, Anfang der 1980er Jahre viele Schriftsteller und Maler etc. gewohnt, unter anderem Christa Wolf selber, Gerhard Wolf, ihr Mann, Sarah Kirsch, die große Lyrikerin, Helga Schubert, die man ja jetzt kennt durch ihr Buch Vom Aufstehen, Johannes Helm, ihr Mann oder damals auch sehr bekannt Maxi Wander. Und um was geht's? Es geht um eine Gesellschaft auf dem Lande, eine Gesellschaft, die sich zurückgezogen hat, die eine Nische sucht, die dort versucht, ein freieres Leben zu leben. Es passiert auch gar nicht viel im Buch. Man besucht sich wechselseitig, es wird viel geredet, es wird viel diskutiert. Man feiert zusammen Feste, spielt auch Theater zusammen, geht spazieren. Es ist also, wenn man so will, auf den ersten Blick eine Art Idylle, aber über dem Ganzen liegt eine große Spannung. Und der historische Hintergrund ist ganz einfach der, 1976 wurde damals Wolf Biermann ausgebürgert und damit war klar, die kritischen Intellektuellen der DDR haben keine Chance mehr, die DDR wird sich nie mehr reformieren. Das Buch spielt in einem Hitzesommer, wie wir ihn heute auch wieder kennen. Und niemand ist, das ist sehr spannend, mit sich im Reinen. Also es gibt viele Konflikte, es gibt Reibereien und das Ganze endet auch mit einer richtigen Entladung. Spoiler-Alarm sage ich jetzt nicht. Sprachlich ist das Buch insofern interessant, weil Christa Wolf auch nicht ganz mit sich im Reinen ist. Also man spürt die Sprache, sie ist suchend, sie ist manchmal gelähmt, sie ist stockend. Also das ist sehr, sehr quasi körperlich spürbar. Und sie hat einen interessanten Kniff gewählt von der Erzählperspektive. Es gibt, wenn man so will, zwei. Es gibt ein Wir, das alles erzählt, aber die Einzelfiguren sind dann wieder von außen geschildert. Das heißt, dieses Innen und Außen gleichzeitig gibt dem Buch auch nochmal eine tolle Spannung. Also es ist wirklich ein, finde ich, das beste Buch, das Christa Wolf geschrieben hat.
Also unbedingt nochmal lesen, das Sommerstück von Christa Wolf und vielleicht mit den Brandenburg-Fantasien von Judith Herrmann abgleichen. Ihren Erzählband Sommerhaus später, der nach der Wende erschien, empfiehlt meine Kollegin Anja Brockert. Ihren Tipp finden Sie, wie auch alle anderen Sommerlesetipps, auf unserer Website swr2.de, quasi als Bonusmaterial. Slowenien ist ein Land der Lyrik, sagen die Slowenen selbst. 3500 neue Bücher erscheinen jedes Jahr in Slowenien. Davon sind 300 Gedichtbände, also in etwa ein Zehntel. Das ist wirklich außergewöhnlich. Doch wie ist sie, die slowenische Lyrik? Wovon erzählt sie? Welchen Einflüssen war und ist sie ausgesetzt? Immerhin entsteht sie an einem Ort, wo slawische Sprachen aufs Italienische und aufs Deutsche treffen. All das können wir jetzt herausfinden, denn Slowenien ist dieses Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Mein Nachbar auf der Wolke hilft uns dabei. So heißt eine brandneue Anthologie zur slowenischen Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts. Und einer der Herausgeber ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet, Matthias Göritz. Guten Tag.
Živio, dobrý den, schönen guten Tag aus Berlin.
Oh, Sie sprechen auch Slowenisch. Ja, das müssen Sie. Sie haben ja auch aus dem Slowenischen übersetzt. Herr Göritz, Sie sind eigentlich selbst Autor. Aber wie gesagt, in diesem Jahr sind Sie vor allem Slowenisch-Übersetzer und Herausgeber. Wie kommt es, dass Sie sich so gut in Slowenien auskennen?
Ja, seit 2 Jahren bin ich zum Kurator, zum deutschen Kurator des Buchmesseauftritts bestellt worden. Und das liegt daran, dass ich seit Anfang der 2000er sehr viel mit slowenischen Kolleginnen in Kontakt war auf großen Festivals. Hier in Berlin bin ich sehr früh aufgetreten mit Tomáš Šalamún. Mit Aleš Steger verbindet mich eine lange Freundschaft. Aleš Steger, der auch der Mitherausgeber zusammen mit Amalia Maček dieser Anthologie geworden ist, mein Nachbar auf der Wolke. Und ich habe so viele Kolleginnen auf Festivals kennengelernt, dass irgendwann Aleš mich fragte, Matthias, du hast so lange in Russland gelebt, du hast in Polen Theaterprojekte gemacht, du sprichst einige slawische Sprachen, magst du nicht mit mir zusammen auch meine Gedichte ins Deutsche übertragen? Und so haben wir begonnen. Und danach habe ich dann einfach mich so Jahr für Jahr weiter eingearbeitet, weitere Projekte gemacht. Ich habe mir immer gewünscht, dass man vielleicht diesen ganzen Reichtum mal so auch auf Deutsch vorliegen könnte, dass er wirklich zu einer Entdeckung wird, dieser großen Lyrikszene. Es ist eigentlich nur noch vergleichbar mit Polen, was die Lebendigkeit der Lyrik und die Wichtigkeit der Lyrik im Literaturleben angeht. Aber natürlich ist Slowenien ein so viel kleineres Land, dass es das dann noch viel interessanter macht, dann in diesen kleineren Kontexten sich umzutun.
Ja, das klingt alles wahnsinnig üppig. Und Sie sagen schon, Slowenien ist eigentlich ein kleines Land, 2 Millionen Einwohner und gleichzeitig so ein großes Lyrikland. Wie kommt das eigentlich, dass in Slowenien so viel Lyrik geschrieben und auch gelesen wird?
In gewisser Weise ist Slowenien ja wirklich ein reizvolles Feld. Ein Land, das seine Identität, seine Geschichte, wie ein berühmtes Bonmot von Peter Handkel mal ist, nicht anhand seiner Kriegsherren, der Feldherren, sondern anhand seiner Dichter geschrieben hat. Ein Land, das es eben gar nicht richtig gab, außerhalb der Literatur und der Sprache. Erst Teil des Habsburgerreiches, dann Teil des neuen Königreichs der Slowenen, Serben, Kroaten, dann Teil des Königreichs Jugoslawien, dann von den italienischen Faschisten, den deutschen Faschisten und den Ungarn annektiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann plötzlich zu diesem neuen Musterland Jugoslawien verbunden. Unter Tito, sodass man sagen kann, eines dieser Gedichte, die wir hier festgehalten haben, eines, das mir ganz besonders gut gefällt, von Boris Arnovac, beschreibt genau diese Perfidie des Passportwechsels, des Wechsels seines Reisepasses, wo er eigentlich über seinen Großvater erzählt, der in der Armee dient und die ganze Zeit über mit neuen Herrschern und neuen Eiden und neuen Papieren überschwellt wird, weil es da gar keine Möglichkeit gibt, außerhalb der Sprache sozusagen eine slowenische Identität auszubilden. Slowenien ist sozusagen auch ein experimentelles Land, in dem europäische Identitäten verhandelt werden. Und die Dichtung ist der Ort, an dem zwischen dem Aussagen, dem Besprechen und der neuen Idee, aber eben auch diesem Moment des Verschweigens eigentlich alles gesagt werden kann in der notwendigen Kürze.
Auf Deutsch liegen bislang nicht so viele Übersetzungen aus dem Slowenischen vor, vor allen Dingen auch keine Anthologien, die einen Überblick vermitteln, so wie Ihre Anthologie das jetzt macht. Deswegen ist das, finde ich, ein echtes Erlebnis, den Sammelband Mein Nachbar auf der Wolke zu lesen. Jetzt, dieser Nachbar, der entstammt einem Gedicht von Edward Kotzbeck. Dieses Gedicht steht dem Band voran. Erzählen Sie doch kurz, was ist das für ein Gedicht und warum diese Wahl?
Als 2013 Slowenien sich beworben hat für das Buchmesseland Frankfurt, bat man mich, auch vielleicht bei diesem sogenannten Bitbook mitzumachen. Und ich stieß auf dieses Gedicht nochmal und fand den Titel wirklich wunderschön. Der Nachbar auf der Wolke, ein wirklich surreales Gedicht, was sowohl über vielleicht das Abhören und das gegenseitige Ausspionieren, aber eben auch so Bewegungen in den slowenischen, ljubljanischen Nachbarschaften in den Fokus nimmt. Und von daher schien mir das ein sehr guter Titel zu sein für diese Anthologie. Und meine Mitherausgeber Aleš und Amalia fanden das auch. Und vielleicht hören wir das Gedicht einfach.
Ja, sehr gerne. Ja? Lesen Sie es uns doch vor. Sie haben es ja mit übersetzt.
Der Nachbar auf der Wolke. Mach du nur den Mund auf. Alles andere erledigt der Transistor. Es reicht, ans Morgen zu denken. Der Tagesablauf ist schon vom Horoskop bestimmt. Und falls du noch nicht sexuell aktiv warst, wird dich die entsprechende Rubrik im Tagesanzeiger ansprechen. Für alles andere ist in der psychiatrischen Anstalt Studenitz vorgesorgt oder im Schweizer Bankschließfach. Für jeden Tag gibt es 9 mathematische Operationen, für die Nacht jedoch 3 wesentliche Vorteile. Die Flaschen häufen sich im Hof, daneben wachsen Hochhäuser. Der Nachbar aus dem 13. Stock tritt nachmittags auf die Wolke und geht spazieren. Er observiert die Welt, alles in bester Ordnung. So gerne beobachtet er die Kleingärtner und verwechselt sie ständig mit Schriftstellern. Seine Frau hält ihren Mann für ein Flugobjekt. Im Erzbistumspalais ärgert sich Napoleon, dass er Ljubljana mit Salzburg verwechselt hat. Diese Verwechslungen dauern bis 5 Uhr nachmittags, als hinter dem Rožnikberg der alte Löwe brüllt und die Šiška-Bande ihm zulächelt. In der Kreiner Sparkasse wimmeln Termiten und beginnen das Fundament der Ideologie zu fressen. Und erst am Mitternacht beruhigen sich die im Regierungspalast versammelten Machthaber des Jahrhunderts und spielen Tarock. Eine milde, die einzig originelle Stunde des Slowenentums.
Ja, danke schön, Matthias Göritz. Ja, ein Gedicht, das zuerst eine Art durchreguliertes Leben beschreibt. Ja, doch dann geht der Nachbar auf der Wolke spazieren, bevor dann am Ende die Termiten loslegen und die Sparkasse und die Ideologien zernagen. Wie war das mit den Ideologien im Laufe der jüngeren slowenischen Geschichte? Und wie reagiert die Lyrik darauf, auch in ihrer Anthologie?
Ja, man sieht natürlich sehr stark, dass von den Partisanenliedern, von den Beobachtungen, die die Dichter im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, zu dann dieser auch verordneten sozialistischen, realistischen Literatur großer Abstand besteht. Slowenen sind auch aufgrund der Geschichte, keine eigenen Staat zu haben, keine nationale Identität, sehr misstrauisch Politikern gegenüber. Und das zeigt sich eigentlich durch das ganze 20. Jahrhundert. Auch während der kommunistischen Zeit gibt es diese ganz andere Dichterszene, wie eben die von Kotzberg, die sich ganz klar um eine andere Art von Wahrheit bemüht, die versucht, genau hinzuschauen. Dieser Beobachter ist ja nicht umsonst der Nachbar auf der Wolke. Er kann ebenso gut ein Spitzel sein, wie eben tatsächlich ein Bürger, der über die Poesie hinweg, denn die Wolke ist ja ein schönes Bild auch für Poesie, plötzlich mal sein Umfeld genauer in den Fokus nimmt und dann eine ganz eigene, vielleicht auch zersetzende Sprache findet für das, was da um ihn herum geschieht.
Sie haben Ihrer Anthologie eine, wie ich finde, außergewöhnliche Struktur gegeben. Also da gibt es einerseits Kapitel zu bedeutsamen Lyrikerinnen und Lyrikern, die sind chronologisch grob geordnet. Auf der anderen Seite dazwischen gibt es Themenkapitel, also Kapitel, in denen Gedichte verschiedener Lyrikerinnen und Lyriker zusammengeführt werden, auch aufeinander reagieren. Und diese Kapitel heißen dann zum Beispiel so Wasser und Erde oder Revolte und Kampf oder Zeit und Geschichte. Warum war es Ihnen wichtig, nicht nur ein, sag mal, Lexikon der wichtigsten Lyriker vorzulegen, sondern auch thematisch zu arbeiten?
Weil sich natürlich neben diesen 16 großen Säulendichter, die das Jahrhundert umfasst, eine ganz junge, neue Szene immer wieder entwickelt hat, die dann auch auf diese größeren Autoren reagiert hat, beziehungsweise ja selber dabei ist, größere Autoren zu werden. Und man stellt dann zum Beispiel fest, dass gerade heute oder in den letzten 20 Jahren vor allem sehr, sehr viele junge Schriftstellerinnen, sehr viele junge Poetinnen, sehr viele LGBTQ-Gedichte entstanden sind, Festivals entstanden sind, die auch diese neuen Ansätze feiern, sodass man sehen kann, welcher Reichtum sich in den letzten 20 Jahren gerade entwickelt hat und dass es eben einen Shift gegeben hat von der eher männlich bestimmten, ja, Dichtergeneration der frühen 20er, 30er bis eigentlich 70er Jahre zu dann wirklich einer sehr, sehr reichen, sehr, sehr weiblichen Dichtart, die dann sich auch inzwischen so international vernetzt hat, dass diese Anthologie vielleicht auch so ein Türöffner ist in den internationalen Raum noch weiter.
Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt Stadt und Zuhause. Also die Stadt in Slowenien ist natürlich Ljubljana. Welche Bedeutung hat die Hauptstadt für die slowenische Literatur? Also wohnen die Autorinnen und Autoren übers Land verstreut oder konzentriert sich alles, auch Verlage, Buchhandlungen und so weiter, in der Hauptstadt?
Ljubljana hat natürlich eine Vorreiterrolle und als Hauptstadt. Man muss sich eben vorstellen, das frühere Zentrum der slowenischen Kultur war auch Triest. Und dann gibt es natürlich mehrere slowenische Literaturen. Auch in Kärnten gibt es diese Zentren, wo ja auch heute noch ganz tolle Autoren wie Svetka Lipusch oder Maja Hadalap leben und arbeiten. Ljubljana ist neben Maribor natürlich das absolute Zentrum auch der Literaturszene. Und daneben ist dann alles Provinz. Es gibt aber tolle Städte und auch Verlage in den kleineren Städten, die dann auch so eine Art kleinen Gegenpol immer versuchen zu machen. Aber Ljubljana ist natürlich auch das politische Zentrum, das Zentrum der großen Festivals. Gleichzeitig kann man so schnell durch Slowenien fahren. In 2 Stunden ist man am Meer, in 2 Stunden ist man wieder raus aus dem Land. Sodass eben auch tatsächlich dieser Literaturaustausch zwischen den Städten, zwischen den Festivals, zwischen Land und Stadt eigentlich gut stattfindet. Aber trotzdem spielt Ljubljana dann eine besondere Rolle. Sie ist nicht unbedingt nur eine geliebte Stadt. Und das hören wir, glaube ich, gleich in einem kurzen Gedicht von Brane Mucetić.
Ja, ganz genau. Also ich war vor ein paar Jahren in Ljubljana und ich empfand die Stadt als sehr übersichtlich, sehr gepflegt, sehr hübsch. In der Architektur fand ich es ein bisschen österreichisch anmutend. Aber ich sage, der Lyriker Brane Mucetić, der hat sich in einem Text ordentlich an Ljubljana abgearbeitet. Mögen Sie ihn mal vorlesen?
Sehr gerne. Das Gedicht fängt so an, Ljuba Anna, und Sie sehen schon, dort in dem Liebe Anna steckt dann auch schon der Teil von Ljubljana, denn da steckt auch Liebe drin im Namen. Liebe Anna, Ljubljana ist ein schlimmer Albtraum. Das Erste, was dir in der Stadt einfällt, ist, dass du dir die Pulsadern aufschneiden, eine Schlinge um den Hals legen oder von einem Hochhaus springen möchtest. Man müsste ständig besoffen oder dicht sein, um durchzuhalten. Freunde sind keine Freunde, Bekannte keine Bekannten, Liebhaber keine Liebhaber, eine Mutter ist keine Mutter, ein Vater kein Vater, die Frau keine Frau, der Boden kein Boden, alles schwebt in einer Leere, die endlos ist. Halluzinationen, Geister, Fratzen, Wasser ist kein Wasser und Luft keine Luft, Feuer kein Feuer. Liebe Anna, deine Stadt ist das Ende der Welt. Ohne Hoffnung, ein Vegetieren, eine Höllenqual, ein Druck im Magen, ein Konzentrat aller negativen Kräfte, die aus dir nur einen Idioten machen wollen, ein Krüppel. Ljubljana, die schön klingende Schlange, die dir zärtlich den Körper umschlingt, langsam, gefühlsvoll, dass dir die Luft ausgeht und du dich vor ihr nicht retten kannst. Immer begleitet sie dich, sie schleicht dir nach, so bunt, so harmlos. Verschwinde, versinke im Sumpf, geh zurück in das Moor, für immer. Erlöse uns.
Dankeschön, Matthias Göritz. Eine Lesung eines Gedichtes von Brane Mucetić. Ja, Ljubljana. Eigentlich wird Ljubljana jetzt auch durch den Gastlandauftritt sehr positiv dargestellt. Also das Motto des Gastlandauftrittes lautet Waben der Worte, also ein Bild, das verdeutlichen soll, dass slowenische Autoren immer schon durch die ganze Welt geschwirrt sind, dort Eindrücke, Erfahrungen gesammelt haben, auch sprachliche Inspiration, um all das dann in der heimischen Wabe sozusagen zu verdichten, also zu Hause. Gefällt Ihnen das Gastlandmotto? Finden Sie es treffend?
Da ich als Kurator natürlich auch einen eigenen Vorschlag hatte, nämlich mein Motto-Vorschlag war tatsächlich Mein Nachbar auf der Wolke. Aber wir haben dieses Motto dann quasi gewählt bekommen und versuchen jetzt aus diesem Bild auch das rauszuholen, was da drin steckt. Das Inspirieren von außen ist tatsächlich eine ganz, ganz große und wichtige Sache, die die slowenische Literatur auch auszeichnet. Aber die Heimat oder das Zuhause, also die Wabe, in der dann ausgebrütet wird, ist nicht unbedingt die Erfahrung, die auch slowenische Dichter immer gerne gemacht haben. Und deswegen ist Ljubljana auf der einen Seite zwar eine wunderschöne Stadt, Plečniks Architektur, dieses Neo-Österreichische ist ja tatsächlich auch sehr beeindruckend und sehr eklektisch und gleichzeitig eben auch hat die Stadt römische Wurzeln zum Beispiel. Also es ist auf jeden Fall schön, aber wie bei allen Städten, in denen Literatur geschieht und geschehen soll, man muss sich wie eigentlich, glaube ich, in jeder Stadt in der Welt selber seine Räume schaffen. Und hier in Liebe Anna ist Ljubljana eben der Albtraum und das kann es auch sein. Schönheit kann erdrücken, Lebendigkeit ist nicht das Gleiche wie das Gute.
Jetzt arbeitet alles, auch Sie, alles arbeitet auf Frankfurt zu, auf die Buchmesse im Oktober. Doch auch vorher passiert ja schon sehr viel und auch für Leute, die nicht zur Buchmesse kommen. Wie strahlt die slowenische Literatur denn auch ins Land aus?
Diese Anthologie erscheint erst dieser Tage. Wir haben aber schon eine sozusagen Vortour gemacht durch verschiedene große deutsche Literaturhäuser von Kiel über München, Frankfurt, Salzburg, Klagenfurt. Und das ist, glaube ich, genau das, was auch die Bemühungen jetzt für diese Messe auszeichnet, dass eine große, große Neugier ist, über das Buch zu sprechen. und dann natürlich auch über die Neuerscheinungen in der Prosa, in der Philosophie. Man darf ja nicht vergessen, das Land Slowenien ist auch das Land großer Philosophen, Slavoj Žižek, Ladan Dolar, Alenka Supančić. Man kann sagen, dass das Dichten, das Sprechen, das Denken und das Publizieren für slowenische Identität wichtiger ist als vielleicht für alle anderen Länder in diesem Teil Europas. Und wenn wir davon etwas auch wieder bienenmetaphermäßig als Honig nach Frankfurt bringen können, dann ist ja doch einiges gewonnen.
Oh, gibt's viel zu entdecken und auch viel Honig zu naschen. Matthias Göritz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Und Ihre Anthologie, ich sag's nochmal ab, heißt Mein Nachbar auf der Wolke, slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts, herausgegeben zusammen mit Amalia Maček und Aleš Steger. Erschienen ist der Band im Hansa Verlag. Eine Anthologie, die 80 slowenische Lyrikerinnen und Lyriker vorstellt, also eine echte Entdeckungsreise. Und wer noch mehr Slowenisches lesen möchte, auf der Website der Frankfurter Buchmesse findet man die Aktivitäten des Ehrengastes Slowenien, unter anderem auch eine Aufstellung der Neuerscheinungen und bevorstehenden Veröffentlichungen, also eine Liste mit allen neuen Büchern aus Slowenien. Meer. Das ist es doch, was man wirklich will im Sommer, oder? Auch Wirtschaftsanwalt Georg Roth. Der fährt raus nach Niendorf an der Ostsee, das ist nördlich von Lübeck. Kann schön sein und kann auch heiß sein.
Mein Name ist Anja Höfer. Ich liebe den Sommer und ich lese gern Bücher, bei denen einen die Sommerhitze so förmlich aus den Zeilen anweht. Fast so, dass man sich manchmal die Stirn abtupfen möchte. Und so ein Buch ist für mich Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk. Im Mittelpunkt steht ein Jurist namens Dr. Roth, der kommt aus gutem Hause und er gerät während eines längeren Sommeraufenthalts in Niendorf an der Ostsee, gerät er immer mehr an den Abgrund. Schuld daran ist unter anderem ein sehr zwielichtiger Strandkorbvermieter, Breda heißt er. Und Heinz Strunk, der erzählt mal wieder hier auch vom Mann als peinlichem Wesen. Und das ist sehr, sehr lustig. Sein Held, dieser Herr Roth, der hadert mit dem Leben und mit der Liebe. Und ja, die Geschichte liest sich eigentlich wie so eine RTL-2-Version von Thomas Manns berühmter Novelle »Der Tod in Venedig«. Es ist so eine Variante mit Plastikstühlen, mit viel zu billigem Fusel und auch mit Menschen, die nicht blühen, sondern die allmählich verwelken. Ja, so muss man sagen, so traurig ist das leider. Empathie oder Mitleid, sowas, das empfindet man mit diesem Helden mit Rot nicht. Dazu blickt er selbst auch viel zu zynisch auf die Welt. Übrigens ist er darin auch ein sehr typischer Strunkheld. Die Geschichte entwickelt, wie ich finde, eine sehr eigene und sehr gute Dynamik. Und sie lebt natürlich von Heinz Strunks wirklich großem Sinn für das Groteske und Komische. Für mich ist es ein Buch wirklich mitten aus dem echten Leben, auch mit allen seinen Hässlichkeiten. Und es schadet da gar nicht, wenn ein paar fettige Sonnencremeflecken an diese Seiten kommen und da Spuren hinterlassen, bei der Lektüre an der Ostsee oder wo auch immer man dieses Buch lesen möchte.
Ja, wo liest man im Sommer? Im heimischen Freibad, am Ostseestrand oder auf einer italienischen Terrasse? Falls es die Terrasse ist, bei Espresso und Cappuccino, bei Grappa oder Limoncello, dann sollte der folgende Rom-Roman unbedingt dabei sein.
Mein Name ist Carsten Otte, ich bin Literaturredakteur beim Südwestrundfunk Und es gibt einen Roman, den ich wirklich als die Sommerlektüre schlechthin empfehlen möchte. Der Roman heißt Der letzte Sommer in der Stadt von Gianfranco Caligaric, ein Autor, 1947 geboren, der 1971, da war ich gerade mal ein Jahr alt, diesen Roman veröffentlicht hat. Es war sein Debüt und er hat sofort großen Erfolg gehabt, weil es eine Geschichte war, die in diese Zeit gepasst hat. So ein bisschen zwischen La Dolce Vita und dem Film La Grande Bellezza. Und dieser Text ist außergewöhnlich gut geschrieben. Man kann sagen, dem Text wohnt in gewisser Weise ein Zauber inne. Und das liegt vielleicht gar nicht so sehr an der Figurenkonstellation. Wir haben es zu tun mit einem eleganten Verlierer namens Leo, der lernt Ariana kennen. Es ist eine Beziehung mit großer Anziehungskraft, aber eben auch starken und gegenseitigen Verletzungen. Das alles kommt einem irgendwie bekannt vor, stimmt auch, aber die Beschreibungen von dieser überhitzten Stadt Rom, die sind großartig. Das Paar flieht dann auch aus Rom, geht an den Strand und sie finden sich immer wieder neu. Interessant ist übrigens, dass der Autor selbst, Gianfranco Caligaric, einen ganz anderen Lebensweg genommen hat. Man könnte jetzt annehmen, es ist ein autobiografischer Text, stimmt auch ein wenig, aber Gianfranco Caligaric hat großen Erfolg gehabt, gar nicht so sehr in der Literatur, sondern später dann im Theater und im Fernsehen. Aber dieses Debüt, das müssen Sie lesen, ein wirklich toller Sommerroman.
1973 erschien Gianfranco Caligaric's Der letzte Sommer in der Stadt. Nur 2 Jahre vor Christiane Rochefort's Roman Zum Glück geht's dem Sommer entgegen, den mein Kollege Alexander Wasner empfiehlt. Ein Roman aus antiautoritären Zeiten, sehr spannend heute nochmal zu lesen. Und wenn man dann auch noch Christa Wolffs Sommerstück dazu nimmt, entfaltet sich geradezu ein Panorama der 70er Jahre. Sie finden das Lob auf Rochefort, wie auch alle anderen Lesetipps, auf unserer Website swr2.de. Das Raudenstrauch-Jost-Museum in Köln, das ist vielen von Ihnen sicherlich ein Begriff. Das große ethnologische Museum in der Kölner Innenstadt. Die Sammlung des Hauses geht zurück auf den Ethnologen Wilhelm Jost. Der trug im späten 19. Jahrhundert rund 3400 Exponate zusammen aus aller Welt. Größtenteils gekauft, teils getauscht und manchmal auch geklaut. So war das damals. Sammler, inzwischen schauen wir sie uns genauer an. Was wollten sie haben? Wie gingen sie vor? Was trieb sie an? Zu Wilhelm Jost sind jetzt eine Biografie sowie ein Band mit Originaltexten von ihm selbst erschienen. Darüber spreche ich gleich mit seiner Biografin Anne Häming. Doch hören wir zuerst einmal, was Jost im Jahr 1880 über das Reisen schrieb, das längst kein Abenteuer mehr war, wie er fand.
Der Reisende, der heutzutage Indien flüchtig besucht, zumal wenn er zu der großen Klasse der Globetrotter gehört, die seit den letzten Jahren scharenweise die Reise um die Welt unternehmen und von Europa in Bombay ankommend schleunigst die Tour up Country über Baroda, Jaipur oder Allahabad, Kanpur, Lucknow, Agra bis Delhi und von dort über Benares nach Kalkutta machen, wird sich enttäuscht fragen, ist dies Land das Indien, von dem du so viel gehört und gelesen hast? Das Land der Märchen und Gedichte, der Großmogule und weisen Brahminen? Das Land, um dessen Besitz sich alle Diebe warben, die Herren der Erde werden wollten, von Alexander dem Großen bis auf Napoleon? Das Land der schönen Mädchen und Bajaderen, der Tiger und Elefanten, der Nawabs und Maharajas? Nichts ist prosaischer und nüchterner, als Indien in dieser Weise abzureisen. Man nimmt sein Cook's Excursion-Ticket, setzt sich in ein luftiges, durch allerhand künstliche Vorrichtungen kühl gehaltenes und gegen die sengenden Strahlen der Sonne geschütztes Coupé, streckt sich nachts auf einer zum Bett umgewandelten Bank aus und hat während der Fahrt dreimal täglich Gelegenheit, sich durch eine Mahlzeit für weitere Strapazen zu stärken. Auf diese Weise durchfliegt man, ohne es zu merken, hunderte von Meilen.
Ja, so liebt er das Reisen, der gemeine Tourist. Schon vor 150 Jahren mit einer Neigung zu Aircondition und All-Inclusive. Der erste Text im Wilhelm-Jost-Sammelband mit dem nicht ganz einfachen Titel »Aus Indien nach Santa Cruz durch die Ethnologie«. Johannes Wördemann las die Passage vor. Herausgegeben haben den Band der Museologe Karl Deussen und die Autorin und Wissenschaftlerin Anne Hemming. Anne Hemming hat auch die Biografie »Der gesammelte Jost« geschrieben, die zeitgleich mit der Textanthologie erschienen ist. Und sie sitzt jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Hemming.
Schönen guten Tag.
Ja, die Lesepassage, die wir gerade hören, die war nur der Einstieg in Wilhelm Josts allererste Publikation, nämlich in den Artikel »Ein Besuch bei dem Maharaja von Patiala«. Patiala liegt im nördlichen Indien. Was erzählt Jost uns in diesem Artikel?
Es ist total faszinierend, dass Sie ausgerechnet diese Passage ausgewählt haben als Einstieg, weil die Passage dazu dient, Jost gleich aus mehreren Perspektiven sichtbar zu machen. Da ist natürlich zum einen, hört man schon, ne, der Tonfall, der kann erzählen, der weiß, wie er ein Publikum adressiert. Und zum anderen treffen wir Jost da 1880 auf einer entscheidenden Reise. Er ist Ende 20, er ist 2,5 Jahre unterwegs, er ist von Berlin aus aufgebrochen über Indien, Südostasien, Taiwan, China, Japan, um dann über Russland, Sibirien zurückzufahren. Und Sie haben es schon erwähnt, der Text ist 1880 erschienen und da war er tatsächlich noch, wie er das ja auch selber sagt, Globetrotter, Vergnügungsreisender. Das wollte er aber alles nicht mehr sein. Mhm. Und hat dann unterwegs nach einer Begegnung mit Adolf Bastian, dem Mitbegründer der deutschen Ethnologie und dem Gründungsdirektor des Berliner Museums für Völkerkunde, heute im Humboldt-Forum, eben auf dieser Reise entschieden, nicht mehr Vergnügungsreisender zu sein, sondern mit, wie er das formulierte, lizenzierter Neugier unterwegs sein zu können.
Und mit einem Sammelauftrag.
Und mit einem Sammelauftrag, genau. Also Wilhelm Jost hat nach dieser Begegnung mit Adolf Bastian in Jakarta, das war im Herbst 1879, beschlossen, okay, ich entwickle jetzt einen Plan, wie ich eben anders unterwegs sein kann, wie ich das Reisen und das Einsammeln zum Beruf machen kann als Ethnologe, und hat dann angefangen, auf dieser Reise schon anders auf Objekte zu schauen, anders einzusammeln, Dinge zu notieren, um dann auf seiner Rückreise, also er ist quasi von Japan durch Russland erstmal nach Berlin und hat Adolf Bastian getroffen, Konvolute an Objekten abgegeben und ihm diesen Plan eben mit unterbreitet. Übrigens, ich würde jetzt gerne hier bei Ihnen Ethnologie studieren. Ja. Das begann alles auf dieser Reise.
Dann hat er sich selbst quasi auch noch ein wissenschaftliches Fundament gegeben, eben indem er dann nochmal studiert hat. Worauf hat er es denn dann abgesehen? Welche Exponate haben ihn interessiert in aller Welt? Er hat ja keine Kunst gesammelt. Und die Frage ist auch, woher hatte er das ganze Geld?
Das Interessante an Wilhelm Jost ist, als er da unterwegs ist, wie gesagt, er war Ende 20, er hatte keine Ausbildung, er hat ein bisschen Chemie, ein bisschen Physik studiert und war ansonsten auf dem Ticket reicher Sohn einer Kölner Zuckerfabrikantendynastie unterwegs, also von Berufssohn. Das wollte er aber eben nicht mehr sein. Er brauchte auch eine Legitimation seiner Familie gegenüber, um nicht in dieses Zuckerbusiness einzusteigen, sondern Hauptsache weg zu sein von Deutschland. Hauptsache keine Langeweile. Und Adolf Bastian hat quasi allen gesagt, sie sollen viel sammeln, weil Adolf Bastian das für seine Perspektive auf Ethnologie gebraucht hat. Masse, Objekte, möglichst viel von allem. Und Wilhelm Jost hat das dankbar aufgenommen und hat dann eben unterwegs, also kurz nach der Begegnung mit Adolf Bastian, nur so zum Beispiel, auf Sulawesi Flechtkisten gesammelt und hat da 13 Frachtkisten voll mit Objekten zurück nach Deutschland geschickt. Und das war natürlich nicht das, was heute als Kunstobjekt in Museen ausgestellt ist. Damals hatte man natürlich noch eine sehr andere Perspektive auf diese Objekte. Man kam erst viel später dazu, das überhaupt als Kunst zu definieren. Und Jost hat vor allem eben auch aufgrund von Adolf Bastians Einfluss sehr viele Alltagsdinge gesammelt, weil es eben um Masse ging, Empirie, vergleichende Völkerkunde.
Was ich in Ihren Büchern extrem interessant fand, ist, dass Sie diesen historischen Moment so charakterisieren. Den Wissenschaftlern ist schon klar, aufgrund der Kolonisierung der Welt und natürlich auch einer gewissen Internationalisierung gehen Kulturen kaputt. Und deswegen ist jetzt der Moment gekommen, die Dinge zu sammeln, um sie zu retten, aber zu retten vor sich selbst. Gab es bei Wilhelm Joost auch so einen Moment der Selbstreflexion? Was tue ich hier eigentlich?
Um das nochmal irgendwie einzuordnen, also die Ethnologie Adolf Bastians, die deutsche Ethnologie und die koloniale Expansion gingen Hand in Hand. Die Ethnologie, gerade hier in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, waren Werkzeug von Weltmachtanspruch etc. pp. Unterwerfung anderer Menschen, Unterwerfung anderer Gemeinschaften. Und Joosts Reflexion hielt sich, würde ich mal so sagen, in Grenzen. Er hat halt vor allem gemacht, hat kritisch, manchmal auch selbstkritisch auf das Tun geschaut, hat gefragt, in welchem Zusammenhang sind Kolonien denn relevant? Soll man mit dem Strom schwimmen oder gegen den Strom?
Er ist ein Gegner der Kolonien, also der deutschen Kolonien. Und später hat er sich so ein bisschen angepasst nach der Berliner Kongo-Konferenz.
Das Thema mit den Kolonien ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie widersprüchlich und vielfältig Joosts Perspektive auf die Welt war, die in dieser Biografie auch verhandelt wird. Er war vor allem anfänglich, wir reden hier von den 1880er Jahren, war er gegen Siedlungskolonien. Also er war gegen Siedlungskolonien, Deutsche, die sich im Ausland in afrikanischen Ländern zum Beispiel ansiedeln. Er war hingegen voll dafür, andere Weltgegenden wirtschaftlich auszubeuten. Hat zum Beispiel auch schon auf der Reise, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, bevor alles so richtig anfing mit der Ethnologie in seinem Leben, auf Sulawesi beobachtet, wie die niederländischen Kolonialherren und Missionare mit den Menschen umgehen, die vor Ort leben. Und sagte, wie großartig, dass die holländischen Missionare und die holländischen Kolonialherren endlich diese, und hier kommen wir in diese sehr rassistische koloniale Sprache und Denkweise rein, diese Kinder in Anführungszeichen erziehen und quasi ihnen Kultur beibringen. Ne, also das sind immer viele Facetten, gleichzeitig widersprüchliches, Lücken, Veränderungen in seinem Weltbild, die nebeneinander stehen, die diese Biografie abbilden möchte, um zu zeigen, es ist nicht immer eine Geschichte von richtig und falsch, von gut und böse, sondern von Ambivalenzen.
Ja, die Widersprüchlichkeit dieses Menschen hat sich auch in die Struktur ihrer Biografie, die Sie geschrieben haben, der gesammelte Joost, übertragen, fand ich. Eine sehr interessante und sehr ungewöhnliche Struktur, nämlich Sie haben die Biografie nur so sehr grob chronologisch geordnet. Das wichtigste Ordnungsprinzip sind aber Exponate, die Joost mitgebracht hat. Also da gibt es Kapitel zu den Flechtkisten aus Sulawesi, die Sie schon erwähnt haben, oder zu Perlengürtel aus Mosambik oder zu Bogen aus Japan. Warum haben Sie diese Struktur gewählt und was verrieten die Dinge über den Mann, der sie gesammelt hat?
Sie haben einen wichtigen Begriff schon benutzt, nämlich Ordnung. Der Kolonialismus und die Ethnologie waren Ordnungssysteme. Es ging darum, die Welt einzuteilen, zu kategorisieren, zu definieren, Menschen auszuschließen, Hierarchien aufzubauen. Und wenn man von dieser Weltsicht, die ja auch heute leider Gottes relevant ist, weil die Ethnologie bis heute ihre Spuren hinterlassen hat, wenn man also diese Weltsicht abbilden möchte, aber nicht reproduzieren möchte, war es für mich eben wichtig, Wege zu finden, das aufzubrechen und deswegen eben nicht chronologisch erzählt, nicht irgendwie diesem Fortschrittsglauben der Ethnologie folgend erzählt, sondern in einzelnen Kapiteln die einzelne Objekte, die für Joost eine Rolle gespielt haben, aufgreifen, um ihn darin zu spiegeln. Und man kann auf diese Art und Weise eben auch einen sehr breiten Blick auf Joost gewinnen.
Ja, diese Objekte sind zum Teil im Depot des Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln und auch in anderen Museen zu finden. Das Rautenstrauch-Jost-Museum, ich war vor einiger Zeit erst da, habe im Eingangsbereich den imposanten Reisspeicher aus Sulawesi gesehen und natürlich dann auch sofort dran gedacht, als ich ihr Buch las. Ich kenne das Museum. Ich habe gleichzeitig bei der Lektüre ihrer Bücher gedacht, so richtig farbig und lebendig werden Wilhelm Jost und seine Sammlung tatsächlich erst durch die Bücher. Gleichwohl wird man sich die Ausstellung, wenn man die Bücher gelesen hat, mit anderem Blick anschauen, mit einem vertieften Blick. Wie sollen wir denn nur mit den Exponaten und diesen Sammlungen umgehen? Sollen wir noch ins Rautenstrauch-Jost-Museum gehen oder lieber nicht?
Man sollte unbedingt in ethnologische Museen gehen, weil wie die seit einigen Jahren ja stärker werdende Debatte zeigt, diese ethnologischen Museen sich in die Mitte der gesellschaftlichen und kulturellen Debatte bewegt haben und Fragen stellen, die heute relevant sind. Das mag zwar, auch die Biografie mag zwar eine Geschichte über Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sein, aber es ist letztlich eben auch eine Geschichte über unser Heute. Es ist eine Geschichte darüber, wie wir heute nach wie vor von Deutschland, von Europa aus mit der kolonialen Geschichte im Hintergrund auf Mitmenschen schauen, auf die Welt schauen. Und die Fülle und die Vielfalt von Objekten hilft, je nach der Art und Weise, wie sie präsentiert werden, unsere Weltsicht in Frage zu stellen. Und das machen viele ethnologische Museen, das Rautenstrauch-Jost-Museum ja auch, sehr dezidiert, indem sie die eigene Institution, die eigene Historie transparent machen, in Frage stellen. Und viele Forscherinnen und Forscher auch aus Creator-Communities einladen, um eine Multiperspektivität zum Beispiel auf Objekte zuzulassen, die natürlich nicht transportiert wird, nur mit den Texten, wie Jost sie geschrieben hat und seine Wissenschaftskollegen im Berlin des 19. Jahrhunderts.
Also eine sich stark wandelnde Museumskultur. Man soll ins Rautenstrauch-Jost-Museum nach wie vor gehen und die Bücher natürlich dazu lesen. Der gesammelte Jost-Biografie eines Ethnologen von Anne Hemming, die zusammen mit Karl Deussen auch den Sammelband herausgab, aus Indien nach Santa Cruz durch die Ethnologie, Fragmente des Forschungsreisenden Wilhelm Jost. Beide Bücher sind erschienen bei Matthes und Seitz. Sehr spannend. Anne Hemming, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und jetzt zum Abschluss noch zwei Lesetipps, die von Sommern in Amerika und in England erzählen. Zuerst geht's nach Hollywood, wo aktuell ja die halbe Filmbranche streikt. Unsere Praktikantin mag Filme und sie mag Hollywood. Als Allerjüngste hat sie sich aber ausgerechnet das allerälteste Buch ausgesucht.
Mein Name ist Insa Köller, ich bin Praktikantin in der Literaturredaktion des SWR und ich habe den Roman »Nach vielen Sommern« von Aldous Huxley gelesen. Erschienen ist der Roman im Jahr 1939, die deutsche Übersetzung kam 1954 raus, ist also auch nicht mehr ganz so neu. Der Roman handelt von Jeremy Clayton, einem Briten, der Archivarbeiten für Joe Stoyd, einen Multimillionär, übernehmen soll. Joe Stoyd wohnt in Hollywood in einer riesigen Villa mit unterschiedlichen Menschen mit den verrücktesten Persönlichkeiten. Eine dieser Personen ist die junge, schöne Frau Virginia, die von allen Männern in dem Haus begehrt wird. Einer dieser Männer ist Dr. Obispo, ein Wissenschaftler, der ein Mittel für ewiges Leben finden soll, ganz im Auftrag von Joe Stoyt. Das bringt uns zur zentralen Frage des Romanes, und zwar: Ist ewiges Leben überhaupt lebenswert, wenn man trotzdem altert? Im Sommer fühlt es sich ja auch manchmal so an, als würde die Zeit stillstehen, und daher ist das Buch super für den Sommer geeignet, denn wenn sich Sommer ewig anfühlt, dann kann man ja auch über ewiges Leben nachdenken. Der Roman ist absurd und bissig geschrieben, die Figuren sind überzeichnet, Joe Stoyt ist ein Choleriker, der bei jeder Gelegenheit in einen Wutanfall verfällt, Virginia ist naiv und ein bisschen zu gutmütig für ihr eigenes Wohlbefinden und Dr. Obispo ist ein schmieriger Typ, der ganz opportunistisch handelt. Daher behandelt der Roman auch ernsthaftere Themen, wie zum Beispiel sexuellen Missbrauch und die Folgen dessen, die das Opfer mit sich trägt. Wer also auf eine leichte Sommerlektüre hofft, wird hier leider ein bisschen enttäuscht werden. Außerdem wäre eine neue Übersetzung des Romanes vielleicht angebracht. Es werden einige Wörter verwendet, die man heute aus Gründen der politischen Korrektheit vielleicht nicht mehr so benutzen würde. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch super für den Sommer, da wir ein sommerliches Setting haben. Wir sind in Hollywood, wir haben Sommer, Sonne und Swimmingpools an der Tagesordnung. Also was gibt es Besseres, als so ein Buch im Sommer zu lesen?
Aldous Huxley kann also noch sehr viel mehr als Schöne neue Welt. 7 Jahre nach diesem Erfolgsroman erschien 1939 Nach vielen Sommern. Viele Sommer haben auch die Figuren im letzten Roman in der heutigen Sendung erlebt. Sommer, an die sie gerne zurückdenken. Los geht's.
Mein Name ist Katrin Zipse, ich bin Literaturredakteurin im SWR und zuständig für die Lesereihe Fortsetzung folgt. Das Sommerbuch, das ich vorstellen will, heißt ganz banal Sommer und ist der 4. Teil der Jahreszeiten-Tetralogie, die die schottische Autorin Ailie Smith zwischen 2016 und 2020 geschrieben hat. Man kann dieses 4. Buch lesen, ohne die 3 anderen zu kennen, das ist wichtig, es macht auch einfach so für sich gelesen total Spaß. Die Ausgangssituation spielt nicht im Sommer, wie man denken könnte, sondern im ausgehenden Winter 2020 in England. Und es ist ein sehr harter Winter wegen dem Brexit, der eben beschlossen worden ist, und der Corona-Pandemie, die gerade angefangen hat, und der erste Lockdown in England steht schon bevor. In dieser Situation trifft eine Familie, die aus einer Mutter, einer 17-jährigen Tochter und einem 13-jährigen Sohn besteht, auf ein Journalistenpärchen und die freunden sich eher durch Zufall an und reisen zusammen nach Suffolk, wo sie einen 104-jährigen Mann besuchen, Daniel Gluck, der auch in den anderen Bänden eine Rolle spielt, aber wie gesagt nicht wichtig, ob man ihn schon kennt. Anhand von diesen ProtagonistInnen, die ganz unterschiedlich alt sind, spinnt die Autorin verschiedene Erinnerungen an verschiedene Sommer. Sommer 1940, 1944, 1989. Und es sind keine einfachen Zeiten. Und die Erinnerungen sind nicht einfach nur schön, aber die Sommer, die da drin vorkommen, die sind unglaublich warm, unglaublich lebendig. Und sie haben diese ganze Fülle, die Sommer dann haben, wenn man sich an sie erinnert. Weil Sommer, an die man sich erinnert, sind immer irgendwie noch viel, viel schöner als die Sommer, in denen man dann tatsächlich lebt, wenn es einfach zu heiß ist und die Waldbrände überall lodern. Aber die Sommer, an die man sich erinnert, die sind anders, die sind einfach perfekt. Auf die wartet man das ganze Jahr. Und es gibt ein wunderschönes Bild über diese Sommer in dem Buch. Das schreibt die 17-jährige Tochter Sascha an einen inhaftierten Geflüchteten. Und sie sagt in Anlehnung an ein Emily Dickinson-Gedicht, würde man einen Mauersegler aufschneiden, rein fiktiv natürlich, dann würde man da drin einen Zettel finden und man würde ihn auffalten. Und auf diesem Zettel stünde nur ein einziges Wort, nämlich Sommer.
Ja, Herbst, Winter, Frühling und Sommer, so heißen die 4 Jahreszeitenromane der schottischen Autorin Ailie Smith. Das war das Defilé der Sommerbücher. Lesetipps aus der Literaturredaktion von SWR 2. Sie finden alle Tipps und auch die Gespräche auf unserer Homepage. Da habe auch ich einen Tipp beigesteuert. Ich empfehle den Langen Sommer der Theorie von Philipp Felsch. Ein Buch über die 60er, 70er und 80er Jahre in West-Berlin. 3 heiße Jahrzehnte der Theorie, in dessen Zentrum der Merve Verlag stand. Schwieriges Denken, flammend, lodernd, herrlich heiß. Die Sendung geht zu Ende. Eine Sendung randvoll mit Büchern. Die Musik machte Frank Fröhlich. Postkarten an B heißt sein Album. Die Sendung als Ganzes und auch alle Beiträge und Gespräche sind nochmal nachzuhören auf unserer Website swr2.de und natürlich auch in der ARD Audiothek. Jetzt folgen hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Unter den Brücken von Helmut Keutner. Um die Technik kümmerte sich heute Norbert Vossen. Am Mikrofon war Katharina Borchert.